Neid. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ich bin jetzt schon etliche Jahre im Tierrechtsaktivismus tätig und da habe ich natürlich schon einiges erlebt. Auf einer Skala der meistverwendeten Ausreden bzw. Gegenargumente gegen Tierbefreiung und Veganismus nimmt die folgende einen Ehrenplatz ein. Ihr seid ja bloß neidig. Erstmals hörte ich diesen von einem Jäger bei der Beobachtung einer Treibjagd. Da stand ich also, relativ frisch gefangen, zumindest war es meine erste Jagdbeobachtung und war Schmähstart, wie man auf gut Österreichisch sagt. Das heißt, mir fehlten die Worte. Neidig? Auf dich? Auf euch? Auf Mörder? Was konnten wir ihnen denn neiden, dass sie die Lizenz zum Töten haben? Das teure Swarovski-Fernrohr oder gar die Flinte? Die krude Einstellung gegenüber Lebewesen, die man nach Lust und Laune abknallen darf, nur weil sie offiziell niemandem gehören? Es gab mir zu denken. Es könnte natürlich sein, dass der Neid sich darauf bezog, dass sie sich das alles leisten konnten. Leisten konnten sie es sich, weil sie brav und fleißig arbeiteten, und wir könnten uns das nicht leisten, weil, so das bürgerlich-kleingeistige Denken, wer Zeit hat, sich für Tierrechte einzusetzen, der hat keine anständige Arbeit. Oder andersrum, nur wer keine anständige Arbeit hat, kommt auf die krude Idee, sich für Tierrechte einzusetzen. Selbst wenn es am Wochenende war, denn da mussten normale Menschen einkaufen oder den Rasen mähen oder eben jagen. Wenn diese Aktivistinnen nun keine anständige Arbeit hätten, dann müssten sie von Arbeitslose oder Mindestsicherung leben und deshalb der Neid auf die anderen. Dem war natürlich bei mir nicht so. Ich hatte und habe eine anständige Arbeit und betreibe Tierrechtsaktivismus in meiner Freizeit. So wie die Herren und Damen Jägerinnen eben zur Belustigung und Entspannung Tiere töten. Das kann man so sagen, denn bis auf wenige Ausnahmen gibt es in Österreich nur Hobbyjägerinnen. Aber was bedeutet Neid eigentlich? Der Duden beschreibt es als Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen dessen Besitz oder Erfolg nicht gönnt und selbst haben möchte. Synonyme wären Missgunst, Habgier, Eifersucht, Benachteiligungsverdacht. Wer neidet, missgönnt jemand anderen etwas. Aber wir sind auch schnell bereit, das Totschlagargument Neid vorzubringen, wenn man den einfachen Lebensstil anderer Menschen nicht versteht. Eine Unterform ist der Sozialneid, also der Neid einer sozialen Gruppe gegenüber einer anderen. Da kommen wir schon eher hin, doch dann ist der Neid auf Seiten der Jägerinnen, die einem missgönnen, ein Ziel zu haben, eine Aufgabe im Leben, nämlich den Einsatz für die Tiere, für die Leitfreiheit aller Lebewesen, sind eifersüchtig auf das Nichtbrauchen, aber in Gemeinschaft sein, mit Weggefährtinnen und Personen, die dasselbe Ziel verfolgen, während man selbst immer geifernd darauf bedacht sein muss, finanziell mithalten zu können. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass Neid auch positiv sein kann, dass er nämlich anstachelt, das durch eigenen Einsatz zu erreichen, was man anderen missgönnt. Abgesehen davon, dass es kein positiver Zugang ist, sein Leben danach auszurichten, das zu erreichen, was andere haben, ist es auch eine Negation des Selbst. Weil ich mich nicht frage, was ich möchte, was in meinem Leben wichtig ist, und zwar mir wichtig, sondern nur, was andere haben. Stellvertretend für diese Einstellung möchte ich euch die Geschichte von Tia und Marianne erzählen. Zwei angeblich beste Freundinnen. Und die Geschichte trägt den Titel Neid. Langsam ließ Tia den Brief sinken, den sie von ihrer besten Freundin erhalten hatte. Zumindest war sie bis jetzt der Meinung gewesen, dass sie ihre beste Freundin war. Marianne hieß sie, und dieser Brief, diese Aneinanderreihung von schier unzähligen Sätzen, hatte Tia zum Weinen gebracht. Ungeachtet dessen, dass ihr Name Tia Freude bedeutete, war sie nun abgrundtief traurig. Es war nicht nur, dass die Vorwürfe völlig unerwartet gekommen waren, sie verstand sie nicht. Hatte sie bis jetzt alles missinterpretiert? War ihre Sicht der Dinge tatsächlich so verschieden? Energisch wischte sie sich die Tränen weg, damit sie wieder sehen konnte. Sie wollte den Brief noch einmal langsam und sorgfältig lesen. Vielleicht war es doch nur ein Missverständnis ihrerseits. Liebe Tia, so begann der Brief, was nun noch keine negativen Assoziationen zuließ und eigentlich gar nicht zum Rest passte, was auch Marianne einräumte, doch erst im nächsten Satz. Ihr musste der Widerspruch selbst bewusst geworden sein. Ich schreibe, liebe Tia, wohl aus reiner Gewohnheit, denn ich wüsste nichts, was an dir lieb wäre. Vielleicht habe ich das früher gedacht. Aber mittlerweile ist mir klar geworden, auch dank anderer Menschen, die wir beide kennen, dass es nichts an dir gibt, was lieb ist. Noch, dass du je lieb zu mir warst. Dennoch schreibe ich es, weil es mich schmerzt, es nicht zu tun. Auch wenn das gelogen ist, so ist der Rest meines Briefes voller Einsichten, die ich schon längst hätte haben können. Allerdings muss ich mir selbst zugute halten, dass deine Egozentrik erst so richtig offensichtlich wurde, als du plötzlich alle Brücken abgebrochen hast, dich deiner Verantwortung entzogst und auf und davon bist. Wir waren alle vor den Kopf gestoßen, vor allem ich, da ich mich deine beste Freundin schimpfte. Und selbst ich habe dich offenbar nie wirklich gekannt. Jedenfalls dachte ich und sagte es auch, dass du wieder normal werden würdest, nachdem du dich beruhigt haben würdest. Aber mittlerweile sind etliche Jahre vergangen und du hast deinen egozentrischen Lebensstil beibehalten. Mir wurde aber bewusst, dass du schon immer so warst. Was für ein Beginn, dachte Tia kopfschüttelnd. Sie verstand die Welt nicht mehr. Ja, sie hatte getan, was sie für richtig hielt. Sie konnte sich erinnern, dass sie schon oft darüber gesprochen hatte, einfach auf und davon zu gehen, mit nichts weiter als dem, was in ihren Rucksack passte, weil sie sich in ihrer Heimat schon lange nicht mehr wohlgefühlt hatte. Irgendwie hatte sie den Eindruck, dass es eben nicht das Leben war, das sie führen wollte, aber musste, wenn sie nicht ständig anecken wollte, bei den Normalen und Anständigen. Doch was hieß, sie hätte sich ihrer Verantwortung entzogen. Immer hatte sie alle Anforderungen erfüllt. Als Marianne und Tia 14 Jahre alt waren, trennten sich ihre Wege, zumindest schulisch. Denn Marianne besuchte das Gymnasium, wie es ihre Eltern befohlen, und Tia absolvierte eine Lehre, denn das war für sie vorbestimmt. Schließlich befand ihre Familie, allen voran ihre Großmutter, dass man mehr Schule nicht brauchte und es wäre Zeit, Geld zu verdienen. Sobald sie es sich leisten konnte, zog Tia weg von ihrer tyrannischen Familie und in eine eigene Wohnung. Wobei tyrannisch wohl ein wenig hart klingt, aber letztlich kommt es darauf hinaus. Wenn die Tochter bzw. Enkelin alles zu erfüllen hat, was im Leben vorgeschrieben scheint. Dazu gehört, hart zu arbeiten, eine Familie zu gründen und weiter hart zu arbeiten. Dann baut man ein Haus und geht irgendwann in Pension. Doch Tia ließ bereits da aus, denn sie wurde schwanger. Aber nicht wie es sich gehört, nachdem sie ordnungsgemäß geheiratet hatte, sondern unter Umständen, die das bürgerliche Denken nicht anders bezeichnen konnte als schlampig. Der Vater des Kindes machte sich auch postwendend aus dem Staub. Tia nahm es hin, wie es ihre Art war, und zog ihr Kind alleine groß. Außer gute Ratschläge im besten und Vorwürfe im schlechtesten Fall bekam sie keine Unterstützung. Auch Marianne sagte eigentlich nichts weiter als, dass sie doch arm sei und ging ihrer Wege. Eigentlich war es interessant, dass sich Marianne überhaupt je mit Tia abgegeben hatte. Denn bereits im Kindergarten, wo sie sich kennengelernt hatten, reglementierten Mariannes Eltern den Umgang ihrer Tochter sehr strikt. Da war kaum jemand gut genug. Warum war es Tia gewesen? Tia konnte sich nur so erklären, dass sie aus einer reichen Bauernfamilie stammte, die einen großen Hof besaß und in der Gemeinde sehr angesehen war. Stets fleißig, gottesgläubig und unauffällig. Das war das Credo. Deshalb wohl war sie auch gut genug für die bürgerliche Marianne, deren Vater ein hoher Beamter war und die Mutter eine perfekte Hausfrau. Doch auch diesen Punkt ließ Marianne in ihrem Brief nicht aus. Du kannst dich erinnern, damals im Kindergarten fuhr Tia mit ihrer Lektüre von Mariannes Brief fort. Du warst schon damals so, wie soll ich sagen, anders. Ich erlaubte dir, meine Freundin zu sein, denn ich war etwas wählerischer als du, was dir nie gut bekommen ist. Jedenfalls spieltest du mit jeder, egal woher die kam oder was ihre Eltern machten. Du kanntest keinen Anstand und wusstest nie, dass das nie gut ist, wenn man sich mit dem Pöbel abgibt. Meine Eltern legten mir den Umgang mit dir nahe, weil du eben aus einem guten, anständigen Haus stammst. Aber dass du das mit Füßen tratst, das hätte mich schon damals stutzig machen sollen. Seltsam, dachte Tia. Ich war so überzeugt davon, dass Marianne einfach schüchtern und introvertiert war. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass sie etwas anders wollte oder ein Problem damit hatte, dass ich auch andere Freundinnen hatte. Doch Marianne ließ sich gar dazu herab, es näher zu erklären. Viele Jahre später. Ich habe mir meinen Umgang sehr genau ausgesucht und so habe ich dich zu meiner besten Freundin erklärt. Nun, wir hatten auch immer viel Spaß miteinander. Das will ich nicht bestreiten. Später warst du auch immer für mich da, wenn ich Kummer oder Probleme hatte. Auch das will ich dir nicht absprechen. Was ich dir aber abspreche, das ist Loyalität. Denn du hattest neben mir auch noch andere Freundinnen, die du wohl genauso behandeltest wie mich. Das kann doch nicht sein. Ich war stets treu und dir verbunden. Aber wenn wir auf dem Spielplatz waren oder später an anderen Orten, da kam ich mir vor wie eine unter vielen, mit denen du dich gut verstandst. Deshalb ging ich bald nicht mehr mit und erwartete von dir eigentlich, dass du fortan zu mir kamst. Das hast du wohl auch getan. Und was tatst du, als du bei mir warst? Du hast dich mit meiner Mutter abgegeben. Du hast ihr geholfen, als sie dich darum bat. Das war einfach grotesk. Du warst schließlich bei mir auf Besuch. Da hast du dich nicht mit meiner Mutter abzugeben, die sowieso nur die Aufgabe hatte, auf uns aufzupassen und das zu machen, was wir brauchten. Ansonsten hättest du sie ignorieren sollen. Und was kam dann? Meine eigene Mutter schwärmte für dich. Für dich! Was du doch für ein liebes Kind seist, das auch hilft und so weiter. Tia war tatsächlich sprachlos, was ihr sonst äußerst selten passierte. Sie las aus diesen Zeilen, dass Marianne eigentlich erwartet hatte, dass Tia sich nur um sie kümmerte. Nicht einmal ihre Mutter durfte Tia mögen. Sie hatte wohl damals schon gemerkt, dass Marianne sich manchmal seltsam benahm. Aber Tia akzeptierte es, war bereit, sie so zu mögen, wie sie war, ohne sie verändern zu wollen. War das Eifersucht, was sie da herauslas? Oder gar Neid? Aber es kam noch besser. Nachdem du die Schule verlassen hattest, wurde der Kontakt loser, was ich von selbst verstand. Hast du mir zumindest erklärt. Heute weiß ich, dass du einfach zu träge und faul warst, dich um deine beste Freundin zu kümmern. Stunden habe ich darauf gewartet, dass du anrufst, aber da kam nichts oder nur sehr selten. Offenbar war ich immer nur gut genug, wenn du gerade nichts Besseres vorhattest. Und dann hattest du diesen Freund. Du sagtest, du müsstest auch Zeit mit ihm verbringen. Und was hattest du davon? Schwanger wurdest du und sitzen ließ er dich. Aber du hast ja schon immer die falschen Entscheidungen getroffen. Und dann hast du ständig gemeint, das Kind und die Arbeit. Irgendwann hattest du gar keine Zeit mehr für mich. Aber das war mir egal. Ich hatte deine Ausreden so gründlich satt. Schließlich habe ich ein anständiges Leben geführt, im Gegensatz zu dir. Ich habe als erst geheiratet und dann zwei Kinder bekommen. Aber was du da vor ein paar Jahren getan hast, das ist wirklich das Schlimmste. Das Schlimmste, dachte Tia, war das, was sie als ihre Befreiung sah. Aber da war wohl Marianne anderer Meinung. Ob sie wohl je auch nur versucht hatte, ihre angeblich beste Freundin zu verstehen? Das Schlimmste, dass du einfach alles verkauftest und weggingst, weit weg. Damit ließt du alle im Stich, die für dich da waren. Ich erinnere mich noch, dass du nichts tatest, als eben einen lausigen Job zu machen und dich um deine Tochter zu kümmern. Im Schwimmbad sah man dich, am Spielplatz, später beim Sport, und du hast nicht eine professionelle Firma beauftragt, um den Kindergeburtstag auszurichten. Nein, das machtest du selbst, gingst mit den Kindern an den Fluss und grilltest am offenen Feuer. Einen Heidenspaß hatten sie, hieß es. Und ich? Ich rackerte mich 60 Stunden die Woche ab. Für solche Spintisierereien hatte ich einfach keine Zeit. Was meinst du, was eine Kinderbetreuung kostet? Das musst du mal verdienen. Aber nein, du musstest es selber machen. Und den Kindern gefiel es. Wie viel Undankbarkeit. Und du hast gelacht. Ja, du hattest Spaß im Leben. Sowas von verantwortungslos. Tia dachte an diese Zeit. Nein, es war nicht leicht für sie gewesen. Dadurch, dass sie eben nicht die Ausbildung hatte haben können, wie Marianne sie hatte, war sie auf Arbeiten angewiesen, die so bezahlt wurden, dass es gerade so zum Leben reichte. Den Rest der Zeit verbrachte sie mit ihrer Tochter, das stimmte. Aber sie hatte auch keine Wahl gehabt. Und wenn sie ehrlich war, sie hätte es auch nicht anders gewollt. Für Marianne waren ihre Kinder, ihr Mann, ihr Haus immer Prestigeobjekte gewesen. Die kosteten nun mal viel Geld. Doch es war ihre Entscheidung gewesen. Sie hatte die Prioritäten gesetzt. Und dann kam der Tag, da war sie sich sicher, dass sie ihre Tochter nicht mehr brauchte. Das war, als sie alles verkaufte und wegzog. Mit nichts als einem Rucksack. Freiheit, auch vom Haben. Das war ihr Ziel. Zum Arbeiten brauchte sie nur ihren Laptop und Internet. Und was war mit den Menschen, die angeblich für sie da gewesen waren? Niemand hatte sie unterstützt, weder finanziell noch bei der Betreuung ihrer Tochter. Aber sie schaffte es, irgendwie, immer. Das Einzige, was sie bekam, waren Vorwürfe, weil ihr Kind, das hatte sie sich selbst zuzuschreiben. Und was denn die Leute sagen, das schien immer das Wichtigste zu sein. Jetzt war sie schon einige Jahre unterwegs, wie eine Nichtsesshafte. Und es ging ihr gut damit. Sie hatte sich auf das, was wirklich zählt im Leben, das Grundlegende, reduziert. Essen, Trinken, ein Dach über den Kopf und Gemeinschaft. Mehr brauchte man nicht, eigentlich. Wer mehr hatte, hatte auch Ballast. Und lebte in der ständigen Angst, dass es ihr weggenommen wurde. Es war aufwendig und belastend. Tia hatte dies hinter sich gelassen. Und das machte Marianne ja jetzt zum Vorwurf, aber der Brief ging noch weiter. Jetzt tingelst du in der Weltgeschichte herum und tust nichts, lebst wohl von Sozialhilfe, wie all die Taugenichtse, die wir mit unseren Steuern durchfüttern. Wir arbeiten hart. Du lässt es dir auf unsere Kosten gut gehen. Was für ein Affront. Wir finanzieren deine Freiheit. Natürlich würde ich mir das auch wünschen, aber ich habe eben Verantwortungsbewusstsein im Gegensatz zu dir. Du machst es einfach, wonach dir der Sinn steht. Anständige Menschen können das nicht, weil sie da bleiben müssen und arbeiten müssen und sich präsentieren müssen. Ich träumte wohl auch schon davon, dass ich einfach alles hinter mir lasse. Aber ich kann das nicht. Ich bin solide. Du nicht. Und was war mit deinem Besuch bei deiner Tochter? Du musstest auf dem Boden schlafen, habe ich gehört. Welcher anständige Mensch schläft am Boden? Du musst wirklich überall anecken und dich wichtig machen. Da müssen sich normale, fleißige, anständige Menschen von dir abwenden. Offenbar wusste Marianne nicht, dass Tia online arbeitete, Steuern zahlte und keine staatliche Unterstützung bekam. Und ja, sie hatte bei ihrer Tochter am Boden geschlafen, weil sie es mochte. Sie hatte sich schon lange abgewöhnt zu tun, was normale Menschen tun, sondern das, was sich für sie richtig und gut anfühlte. Wie viel Energie es kostet, wenn man ständig überlegen muss, ob es denn anständig und normal wäre, was man tut. Man kann es einfach lassen, auch Marianne. Aber da lässt man sich lieber vom Neid zerfressen, bevor man ändert, womit man offenbar unglücklich ist. Damit zerriss Tia den Brief und ließ ihren Blick über das Meer schweifen. Es war gut, hier zu sein. Ganz gleich, was andere darüber dachten. Es war nicht ihre Schuld, dass diese es nicht wagten. Und sie würde es sich auch nicht umhängen lassen. Tia lebt ein Leben so abseits von all dem, was in unserer Gesellschaft als erstrebenswert gilt. Ruhm, Erfolg, Reichtum, ein Leben in der Schlichtheit. Aber nur im materiellen Sinn, nicht im sozialen. Ein Miteinander zu erleben, ohne Hintergedanken, ohne die ständige Sorge, was die andere von mir will oder jener, dass ich mich nur mit Menschen abgebe, von denen ich was zu erwarten habe. Also eine Art der Begegnung, die nicht im mindesten Wert auf dieses Selbst legt, sondern nur auf das, was es zu erwarten gibt. Das nicht zu müssen, ist eine wunderbare Art der Freiheit. Dass Marianne ihr das neidet, ist offensichtlich. Diese Freiheit zu sein, ohne sein Herz an Äußerlichkeiten oder Dinge zu hängen. Dabei dreht Marianne den Spieß komplett um, weil sie es selbst nicht wahrhaben will, dass sie einer was neidet, die eigentlich nichts hat. Stimmt das? Tia hat Zeit für andere und für sich, für die Menschen, die ihr nahestehen. Sie hat die Möglichkeit zu gehen, wohin sie will. All das versperrt sich Marianne selbst. Dabei steht Tia für die Art von Menschen, die ihr Leben als ein Geschenk an sich begreifen, dass es so gut wie möglich zu leben gilt, in einem Miteinander, das hilft, unterstützt und versteht. Marianne hingegen steht für diese Art des Gegeneinander, des äußerlichen Schein, des Zwangs zu haben und zu müssen, den uns der westlich-kapitalistische Wertekodex vorgibt, wobei einem die anderen Menschen nur deshalb nicht egal sind, weil sie potenzielle Konkurrentinnen sind, nicht sonst. Sie ist ständig in Abwehrhaltung und Abwertung begriffen und kann nicht glücklich werden, nicht einmal zufrieden, wie es hier möglich ist. Sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist der Weg zu einem geglückten Leben niemals über ein Haben zu bekommen, sondern nur über das, was einen selbst glücklich macht. Und wer gleich kommt, aber man muss ja arbeiten. Ja, Tia tut das, bekommt keine Subventionen oder sonstigen staatlichen Unterstützungen, wie es viele reiche Leute bekommen, die sehr gut daran verdienen, nichts zu tun, weil sie angeblich das Geld für sie arbeiten lassen, aber sehr gut darin sind, andere als faul hinzustellen. Neid kommt da nicht auf, höchstens Mitleid. Es wäre so einfach, sie nicht zu beachten, doch da gibt es genug Speichellecker, die meinen, sie bekommen was von ihnen, die bereit sind, ihre Seele zu verkaufen, um ein wenig in deren Kielwasser mitschwimmen zu dürfen. Wenn du erkannt hast, dass es im Leben vor allem um das geht, was man nicht kaufen kann, dann hast du schon viel gewonnen und bist mit mir auf dem Weg in eine Welt voller Love, Peace and Tofu.